Genau, ich kann ja euch ganz kurz mal erzählen, wie ich zu diesem Thema komme. Zum einen habe ich aus dem privaten Umfeld Erfahrungen damit, also mit Menschen mit Beeinträchtigungen. So habe ich zum Beispiel ein Kind mit Autismus, ein Kind mit so einer auditiven Wahrnehmungsstörung. Arbeite auch an der Hochschule und berate dort Dozenten in der digitalen Lehre und habe selber als Mutter mit Kind studiert, was ja irgendwie manchmal auch als Beeinträchtigung gesehen werden könnte. Und bin so immer tiefer in dieses Thema, ne, mit Diversität, Chancengerechtigkeit und so reingekommen. Und habe dann irgendwann beschlossen, dass es ziemlich viele Themen gibt, zu digitalen Teilhabe, die man so besprechen kann, weil manche Menschen so Berührungsängste haben oder sich ne, Sorgen machen, was mit der Sicherheit ist und so, also alles, was das Digitale angeht. Und irgendwann tat sich dann die Verknüpfung auf, dass man für Digitalisierung ja auch mitdenken muss, die Barrierefreiheit. Viele, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, bei Barrierefreiheit denken erstmal so an Treppenstufen versus Fahrstuhl oder irgendwelche Kanten im Straßenverkehr oder so. Aber digital wird es leider noch sehr wenig mitgedacht. Und deswegen hatte ich auch die Idee, dass man hier beim Podcast, also hier beim Audio Barcamp so eine Session machen könnte. Bin gar nicht groß zur Vorbereitung gekommen in der letzten Zeit und habe heute ganz spontan entschlossen, ich mache es jetzt trotzdem, denn so ein bisschen Wissen im Hintergrund habe ich ja auch dadurch, dass ich selber einen Podcast habe und mich auch intensiver mit Barrierefreiheit und so beschäftige im digitalen Raum. Genau, so viel dazu und ich freue mich, dass jetzt ja doch hier nach und nach noch welche mit reinkommen. Für die, die später dazugekommen sind, ich hatte mal kurz schon angefragt, dass ihr im Chat reinschreibt, vielleicht für mich zur Info, wer von euch tatsächlich schon einen Podcast betreibt oder an welcher Stelle ihr da so von den Überlegungen steht, ne? Ob ihr einen habt, ob ihr keinen habt oder ob ihr einen plant, das fände ich interessant. Genau. Dann erstmal weg vom Input und erstmal eine Frage für euch. Also was persönlich würdet ihr bei einem Podcast, ihr könnt auch gerne reinsprechen, beim Podcast mit Einschränkungen verbinden. Also was seht ihr da von euch aus, was für Probleme dort auftauchen könnten? Wie gesagt, ihr könnt gerne Hand heben oder einfach reinsprechen. Wir sind ja nicht so viele Personen.
Also wenn ich vielleicht mal darf.
Ja, gerne.
Also ich bin Dozent an einer Fachhochschule und du hast gefehlt, weil ich hatte plötzlich einen Schüler, der war blind. Und das habe ich erst festgestellt, als er da saß. Also ich hatte null Vorbereitung. Und dann habe ich halt mit ihm zusammen das Ganze irgendwo angeschaut. Also meine Folien waren natürlich hinfällig, etc., etc., etc. Also die ganzen Unterlagen waren unbrauchbar natürlich für ihn. Und dann haben wir halt uns gemeinsam irgendwie da durchgeschaut, wie wir da irgendwie klarkommen. Und ich war erstaunt, wie gut das ging. Also er hatte da so seine Automatik, also sein, ich weiß nicht, wie man das Ding nennt, wo automatisch den Text in Blindenschrift umsetzt.
Ja.
Und ich musste ihn einfach dementsprechend die Daten in Reintextform geben, damit das eben eingelesen werden kann. Und gleichzeitig, ich bin in der Vereinigung von Legastheniker in der Schweiz und habe dort sehr viel mit Leuten zu tun, die eben sehr Mühe mit Sprache haben. Und dort war schon mehrfach der Wunsch, dass die Podcasts eben untertitelt werden, eben
Ja.
transkribiert, weil das gleichzeitige Hören und Mitlesen können hilft.
Ja.
Und da kamen auch die Meldungen an und für sich, wie wäre es mit verschiedenen Sprachen. Ich fand eigentlich technisch gesehen relativ einfach, nur es macht's niemand. Und darum
Ja.
finde ich das Thema enorm wichtig, dass da irgendetwas getan wird.
Ja, genauso sehe ich das auch. Zu dem Thema mit der Legasthenie und den Untertiteln, die Verknüpfung, habe ich mal eine Frage. Also ich wollte eigentlich sagen, ne, gerade bei Blinden oder auch bei Legasthenikern würde ich eigentlich davon ausgehen, dass für die Hörenden ein gutes Medium ist. Weil sie ja eben mit dem Lesen oder Gucken oder so vielleicht doch ein bisschen mehr Probleme haben. Und da fand ich jetzt den Aspekt interessant, dass Legastheniker sich Untertitel gewünscht haben. Kannst du da irgendwie noch was Näheres sagen?
Ja, da gehe ich mit dir ein, weil ich war auch sehr erstaunt. Aber es gibt die verschiedenen Arten von Legasthenie. Es gibt ja auch die mathematische Legasthenie. Und die haben mit Schrift, also mit Buchstaben kein Problem, sondern nur mit Zahlen. Und gleichzeitig haben aber auch Leute, die mit Textschwierigkeiten haben, gesagt, sie können sich besser auf das Wort konzentrieren, wenn sie mitlesen können.
Mhm.
Oder? Obwohl Schrift eigentlich nicht ihr Ding ist, aber es geht ihnen eben so besser. Also im Chaos der Buchstaben sich zurechtzufinden, hilft ihnen, das mitlesen zu können.
Ja, das ist ein sehr schöner Aspekt, wie ich finde. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich überhaupt die Session jetzt mit euch machen wollte. Ich will euch eigentlich gar nicht so viel erzählen. Also ich könnte euch einiges erzählen. Ich habe auch schon viele Erfahrungen gesammelt und so. Aber gerade im Gespräch kommen einem dann doch immer noch so neue Aspekte, wie ja gerade der Rico gebracht hat, die man vielleicht vorher noch gar nicht kannte und noch nicht auf dem Schirm hatte. Ich würde jetzt trotzdem mal noch einen ganz kurzen Überblick zum Thema Podcast geben, weil hier ja doch welche dabei sind, die erst damit anfangen wollen oder darüber nachdenken. Als ich persönlich darüber nachgedacht habe, habe ich mir überlegt, ich möchte, dass man es dann hinterher auch nachlesen kann, worüber ich spreche, weil Menschen, die nicht zuhören können, die haben da ja möglicherweise Probleme mit. Und dann geht es schon los, dass man erstmal einen barrierefreien Media-Player braucht, weil nicht jeder Player ist geeignet, ne, dass man Untertitel anzeigen kann, dass man da einen Screenreader nutzen kann, damit man ihn vollständig per Tastatur bedienen kann und nicht zwangsläufig eine Maus oder sowas braucht. Also alleine da gibt es halt schon viel zu beachten. Aber schon noch einen Schritt davor. Bevor der Podcast überhaupt produziert ist, habe ich dann bei meiner Recherche festgestellt, kann man einiges machen. Das ist halt wirklich eine bestmögliche Aufnahmequalität. Klar, man kann mit niedrigem Budget und nicht so hoher Technik schon einiges machen, aber selbst da sollte man halt eben auf Nebengeräusche achten, ne? Dass man keinen Verkehrslärm hat, keine lauten Klimaanlagen, dass man versucht, deutlich zu sprechen und vielleicht nicht so rasend schnell, wie ich das meistens tue, dass alle Sprecher ungefähr eine Lautstärke haben, dass man das halbwegs einstellen kann und eben auch unnötige Effekte oder Filter weglässt, weil es Menschen eben auch mit Schwierigkeiten beim Audio hat. Beispiel, wie ich vorhin in der Einleitung schon sagte, meine Tochter hat zum Beispiel etwas, es nennt sich auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung. Da hört man gut, hat aber Probleme, verschiedene Geräusche voneinander zu unterscheiden und die überlagern sich dann gegenseitig. Sowas kann auch passieren. Oder Menschen, habe ich auch schon öfter gehört, die sagen, die haben so Phasen, wenn sie Migräne haben oder wenn sie total viel schon an einem Tag gehört haben oder mit Menschen gesprochen haben und so, Schwierigkeiten zuzuhören, wollen sich aber trotzdem mit dem Thema beschäftigen und denen hilft es dann zum Beispiel, die Sachen auch mal nachlesen zu können. Oder sind dann froh, wenn halt wenig Geräusche sind und alles ruhiger ist und so. Also sind ganz viele Aspekte, die schon vorher eine Rolle spielen, wenn man das Audio überhaupt aufnimmt. Und hinterher sind ja halt die wichtigsten Punkte tatsächlich Transkription, also dass das, was man hören kann, auch Wort für Wort nachgelesen werden kann. Da gibt's auch schon ziemlich gute Software für, die das automatisch macht. Aber da muss man halt immer noch mal so ein bisschen nachbearbeiten und eben Untertitel, die man auch ausschalten kann. Die können auch anderen Menschen helfen, wie welchen die Dialekte haben oder so, ne? Weil dann kann man nicht so gut hören, ne? Was hat er jetzt gesagt? Dann hilft es auch, wenn man mitlesen kann. Also was ich damit sagen möchte, es geht nicht nur darum, dass man Menschen mit Einschränkungen damit hilft, sondern es hilft ganz vielen Menschen und am Ende auch der Sichtbarkeit des Podcasts, wenn man Texttranskripte und Untertitel anbietet, weil die sind dann zum Beispiel auch von Suchmaschinen durchsuchbar, im Gegensatz zu Audiodateien, und dann kann man auch leichter gefunden werden und so eine größere Reichweite gewinnen. Genau, das soll es jetzt aber schon an Input von mir gewesen sein. Ich wünsche mir von euch jetzt wirklich tatsächlich Austausch, wie der Rico ja auch schon angefangen hatte. Was habt ihr für Beispiele? Hat vielleicht von jemand von euch aus dem Umfeld Erfahrungen mit Menschen mit bestimmten Zielgruppen oder Einschränkungen, denen da auch bestimmte Maßnahmen gut helfen könnten?
Also ich habe zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist, es ist nicht nur der gesprochene Text, der interessant ist, sondern auch die Shownotes und wenn dort Bilder sind, dass die auch beschrieben sind. Da hatte ich irgendwie öfter mal einen Hinweis bekommen, dass das ganz wichtig wäre, dass man praktisch die Bildbeschreibungsfunktion auch benutzt. Mhm. Und dann habe ich einfach, das mache ich vielleicht ein bisschen später, das ist so ein Technik-Nerd-Ansatz, ich habe noch nicht den richtigen Workflow gefunden, das zu machen. Und das ist für mich ein ziemlicher Aufwand, da kommen wir vielleicht später zu. Und einen Tipp habe ich noch, wir hatten das mit Mehrsprachigkeit angesprochen. Mhm. Da gibt's Descript-Software, die das macht. Die macht relativ viel, die übersetzt auch in viele Sprachen. Also die benutzen dann die unterschiedlichsten ABI zum Transkribieren. Da können wir uns, also wenn es dann wirklich zu nerdig wird, nachher können wir uns darüber dann unterhalten. Aber das war jetzt erstmal so mein noch nicht ganz so technischer Input.
Mhm. Zur Technik kam ja auch gerade schon die Frage, ob man einen Tipp für ein gutes Transkriptionsprogramm hat. Also es gibt ja diverse Transkriptionsprogramme und die sind halt auch noch alle sehr unterschiedlich. Überwiegend sind sie sehr gut, was die englische Sprache angeht. Bei der deutschen Sprache ist es ein bisschen schwieriger. Ich selber habe meinen Podcast über Podigy gehostet. Da kann ich Autotranskription anschalten, dass er es automatisch macht und dann hinterher alles nachbearbeiten. Das ist der Aufwand. Klar, da ist ein Aufwand da, es nachzubearbeiten, aber der erkennt schon sehr viel. Und ich weiß, dass Adobe zumindest bei der Videosoftware mittlerweile auch schon eine automatische Transkription anbietet. Und da könnte man ja auch seine Audiospur vom Podcast reinziehen und das dann nutzen. Habe ich aber persönlich noch nicht ausprobiert. Ja, also es ist, kommt drauf an, ne, was man bezahlen möchte, was man sonst so für Produkte benutzt. Und deswegen kann ich da keine allgemeingültige Aussage machen. Und nachbearbeiten muss man bei den meisten tatsächlich noch.
Also ich habe jetzt, um die Name-Dropping zu machen, was ich jetzt ausprobiert habe, ist über Audacity die Google-Schnittstelle und die von Amazon, also AMS. Die haben mich beide nicht überzeugt. Was mich überzeugt hat, war die, obwohl es auch von Google ist, die von YouTube. Da kann man den Text, also die VTT-Dateien, die kann man dort auch extrahieren. Das fand ich sehr gut. Also RefAI habe ich ganz gute Erfahrungen, und was der Christoph Hafner mir mal empfohlen hat, war Sonix AI. Das sind so die, mit denen ich jetzt rumgespielt habe. Ich bin jetzt bei Sonix AI hängen geblieben. Was mir allerdings noch absolut fehlt, ist ein vernünftiger VTT-Editor. Also diesen Videotext-Editor. Im Moment nämlich da, ich weiß nicht, ob es da einen gibt, ob es da eine Empfehlung gibt, mit dem man das machen kann. Also ich nehme wirklich Microsofts Produkte dafür. Visual Studio und das entsprechende Plugin. Das ist aber nicht so richtig befriedigend dafür. Was nimmst du, wenn du das editierst?
Also wie gesagt, ich habe es direkt in Podigy drin. Und da kann ich das halt direkt im Browser öffnen und alles nachbearbeiten und auch an die entsprechenden Stellen springen und so. Das finde ich sehr praktisch. Kann ich auch nochmal reinhören, was wurde da tatsächlich auch gesagt, damit man es dann auch nicht nochmal irgendwie aus Versehen anders schreibt im Lesefluss oder so. Deswegen kann ich dazu leider keine Aussage machen. Mir war bloß wichtig, dass wir generell auch mal darüber sprechen, um da mehr ein Bewusstsein für zu schaffen. Und dass es eben nicht nur den Menschen nützt, die vielleicht nicht gut hören können, sondern auch ganz vielen anderen Menschen und einem selber am Ende halt auch.
Also die Skript macht das ähnlich. Also da kann man, also da wenn man jetzt nicht in, also wenn man, die machen das auch so, dass man in den Text praktisch reinschreiben kann, wenn man ihn, während man ihn hört.
Ja.
Das ist auch ein ähnlicher Ansatz. Die nehmen aber auch eine von den APIs, die nehmen, glaube ich, RefAI zum Übersetzen. Entschuldigung.
Nein, ich wollte, mach nur fertig. Ich habe nur noch nachher eine Frage. Mach fertig.
Jetzt bin ich raus. Rico, mach.
Oh, sorry. Das wollte ich nicht.
Alles gut.
Nein, einfach so eine kleine Nebeninformation. Das, was du bei Podigy brauchst, ist Auphonic. Also Auphonic, also Podigy nutzt Auphonic. Also für alle, die nicht bei Podigy sind, die können sich bei Auphonic den gleichen Dienst, Translation, also Transkriptionsdienst und so weiter, mal anschauen, weil der hat 4 verschiedene Transkriptionsdienste, die man sich einschalten kann. Also das Hauptproblem, wo ich aber sehe, ist, ich würde gerne verschiedene Transkriptionen anbieten, weil ich bin Schweizer, dementsprechend habe ich diverse Podcasts, wo eben Schweizerdeutsch gesprochen wird. Oder? Es gibt keinen Transkriptionsdienst, der Schweizerdeutsch erkennt. Also tippe ich den ganzen Text halt in Hochdeutsch ein. Nur das hilft gerade für Leute, die einfach mitlesen wollen. Nicht wirklich, weil das ein Unterschied ist im Text. Also die hätten dann wieder gerne lieber den schweizerdeutschen Text drin. Und gerade Leute, die vielleicht aus einer anderen Sprache kommen, die hätten lieber so quasi einen Text dazu in Englisch übersetzt, damit sie stellenweise eben verstehen, was wurde gesagt. Und was ich bis jetzt nicht gefunden habe, ist die Möglichkeit, dass man innerhalb vom Podcast-Player auswählen kann, welche Sprache. Weil das wäre doch unheimlich praktisch, oder nicht?
Ja, da fällt mir nur Descript ein. Die bietet das an, die haben aber praktisch auf ihrer Webseite, kann man dort auch hin und her schalten, wenn man es darüber generiert. Guck dir das mal an. Das ist, red ich mich zwar jetzt um Kopf und Kragen als Ultraschall Mitglied, aber die bieten eigentlich das an. Aber den Punkt Schweizerdeutsch, ich habe mich gerade mal eingeloggt, ich weiß nicht, ob die Schweizerdeutsch haben. Also den Punkt, also ich hatte im Studium, meinen besten Studienkollege, der war französischer Schweizer und der hatte mit das ist genau diese Problematik, ne? Das ist, du hast halt 3, vielleicht sogar 4 Sprachen mit Rätoromanisch. Ist nicht leicht dann, ne? Ja.
Das ist eben sehr schwer. Wir brauchen das. Ja. Nein, ich weiß eben, es gibt ein Forschungsprojekt, wo jetzt gerade die österreichischen Dialekte reinkommen, aber an die Schweizer Dialekte hat sich bis jetzt noch niemand getraut. Was ich verstehe. Ja, wie hast du gesagt, heißt das Tool? E-Script?
Ich gib's mal ein. Ich muss mal
ja, danke.
Die haben auch eine runterladbare Software und die bieten halt das ganze Skript in viele Sprachen an.
Ja, es ist praktisch, was einige gut, auch man nicht
sehen kann, ist dann immer eine andere Sache. Ne, weil also diese automatische Übersetzung halt oft auch ganz komische Dinge tut. Das sehen wir ja an verschiedenen Stellen. Gerade wenn es halt aus dem Englischen ins Deutsche geht, ne, weil wir halt ganz andere Konstruktionen von Sätzen haben. Was mir einfällt, ist, wo das Einzige, wo ich das wirklich perfekt sehe, das ist bei diesen TEDx-Talks. Kennt ihr die? Das sind diese Seite, wo du oben das Video siehst. Manchmal auch nur einen Podcast und unten drunter die Texte, die du umschalten kannst. Und was ich richtig genial finde, es springt im Text mit, ne, dass du genau weißt, was gerade oben gesprochen wird. Also was das für eine Software ist, das würde mich mal echt interessieren, weil das finde ich am besten umgesetzt zu dem Thema.
Aber YouTube macht das auch, ne? Und YouTube bietet auch Übersetzungen in viele Sprachen an. Also da kann man sich auch rausziehen. Das ist dann aber wirklich, muss man dann den VTT-Text sich da rausholen.
Was aber auch wieder eine spannende Frage ist, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es noch älter ist oder ob es mittlerweile behoben wurde, dass der YouTube-Player ja nicht so richtig barrierefrei ist, weil man den zum Beispiel wohl nicht mit Tastatur, also rein mit Tastatur bedienen könnte. Um zum Beispiel leiser und lauter zu stellen oder weiterzuspringen und so. Also ich habe es selber nicht überprüft, ich habe es nur gelesen, was denn ja dann schon wieder ein Manko wäre. Da wäre dann eine Frage, ob das denn zum Beispiel bei diesen TEDx-Talks auch mit gedacht ist. Hat da jemand von euch Erfahrungen mit oder aktuelle Informationen, wie das aussieht? Ja, nein.
Ich habe YouTube nur dahingehend mir angeguckt, als dass es eine sehr gute praktische Transkription macht. Mhm. Und ich die Dateien dort extrahieren kann. Ich würde sie dann in dem Kontext gar nicht verwenden wollen, weil es sowieso nur Audio-Kontext ist.
Ja.
Deswegen geht es mir darum, kann ich, also ich YouTube hochladen, Transkript machen lassen, Transkript downloaden, reinladen in die eigentliche Software. Mh. Ist halt wirklich von hinten durch die Brust ins Auge, ne? Aber
ja. Ja, verstehe. Ja, weil das ist nämlich auch der nächste Punkt, den man dann oft vergisst. Ne? Da hat man halt einen Punkt mitgedacht, der manchen Menschen hilft und dann andere am Ende wieder ausschließt. Das ist nicht immer ganz einfach. Aber danke für die ganzen Links hier im Chat. Ich glaube, die sind für alle Beteiligten hilfreich.
Ja, ja, ja. Aber wir dürfen ja eigentlich nicht, oder? Ist das schon, verletzen wir schon die Regeln, wenn wir Links schicken? Sollen doch nur Audio machen.
Ach so, ne, wir dürfen auf jeden Fall kein Bild teilen. Und ich weiß nicht, die Links zur Untermalung, die sind schon okay. Bloß ein Link jetzt auf eine. Genau.
Dürfen wir auch Links teilen. Was ich halt nochmal schön finde bei diesem ganzen Thema Podcast, das ist ja fast immer schon umgesetzt. Aber bei manchen, wenn es zum Beispiel im Unternehmenskontext ist, ist es nicht immer so. Ich finde Kapitel super. Also wenn du halt unten drunter Text hast und du kannst mit Sprungmarken dann wirklich zu den Themen springen, die dich interessieren. Sowas, wenn sich jemand die Arbeit macht, für mich als Zuhörende ist das jedes Mal Gold wert. Und was ich halt auch super wichtig finde, ist, dass du einen Player hast, in dem du die Geschwindigkeiten verändern kannst. Manche Podcasts habe ich das Gefühl, wenn sie auf Normalspeed stehen, sind irgendwie verlangsamt. Also für mich klingen sie zumindest so, vor allen Dingen mit Leuten, die ich kenne, wo ich dann denke, okay, das habt ihr jetzt aber ein bisschen langsamer gestellt. Und ich skippe dann auch ganz gerne oder beziehungsweise ich mache es dann gerne schneller. Ich weiß von anderen oder wenn ich selber einen spanischen Podcast oder einen englischen Podcast höre, dann mache ich den langsamer auf 0,75, weil ne, dann brauche ich halt ein bisschen mehr Zeit, um die Worte alle zu verarbeiten und zu verstehen. Und das denke ich jetzt halt bei mir vielleicht in der Sprachfremdheit, ne? Aber für andere dann auch auf jeden Fall ein Feature, dass es barrierefreier ist, wenn du eine Chance hast, die Geschwindigkeiten einzustellen. Und das ist in den meisten Playern ist es möglich. Aber manchmal, wenn das auf einer Website von einem Unternehmen im Intranet angeboten wird, ist das nämlich oft nicht der Fall.
Ja.
Hat denn jemand jetzt Erfahrungen damit, ob das auf welchem Level das gut funktioniert? Weil ich meine, wenn ich gehörlos bin oder Hörprobleme habe, gehe ich dann überhaupt so ein Medium wie Podcast an? Wie hoch ist denn da die Schwelle? Ich hab da keine Erfahrung. Also es ist für mich total schwierig, das einzuschätzen, ne? Ob dann jemand sagt, ja, klasse, super, will ich haben, oder was soll ich damit? Ich habe Gebärdensprache, gucke ich mir ein Video an, mit Gebärdensprache habe ich mehr von. Ich weiß es nicht, ja.
Ja, es ist doch so ähnlich wie, wenn, obwohl meine Muttersprache ja Deutsch ist und für mich Englisch schwerer zu verstehen ist, bekomme ich manche Informationen zu Themen, die mich interessieren, aber nur, wenn ich mich über, also im englischen Bereich auf dem Laufenden halte, zum Lesen, zum Videos gucken und zum Hören. Und ich habe jetzt schon häufiger zumindest von Leuten gehört, die sich schlecht hören, Und trotzdem sagen, die interessieren sich für Podcasts und finden toll, wenn die halt entsprechend untertitelt sind oder man es halt auch lesen kann, worum es darin geht. Und es geht ja dabei bei dieser Transkription eben nicht nur darum, dass zum Beispiel Gehörlose auch die Möglichkeit haben, daran teilzuhaben, was ja durchaus auch vorkommt. Aber diese Transkription, die hilft auch vielen anderen Menschen. Wie der Rico vorhin schon sagte, halt, dass es zum Beispiel Legastheniker oder andere Menschen hilft, ne, sich darauf zu fokussieren oder Menschen, die gerade erst unsere die Sprache lernen, in der man den Podcast macht, um es besser zu verstehen und nochmal vielleicht pausieren zu können und nochmal nachzulesen, worum es da gerade ging und so. Und das spricht ja auch verschiedene Sinne an und damit am Ende auch unterschiedliche Lerntypen. Das muss man sich vielleicht auch noch vor Augen halten. Wenn man jetzt so sagt, oh, den riesen Aufwand mache ich mir nicht, nur damit der eine Hörer, der nicht hören kann, auch was davon hat, sondern eben es unterstützt auch viele andere.
Jetzt, ja, vielleicht ist es ein ganz guter Aspekt, dass man das jetzt nicht nur auf den einen Punkt beschränkt, sondern ein bisschen also auf der Box denkt da.
Genau. Das ist ja das, was immer viele vergessen, wenn ich immer, also ich höre das nicht immer, also von manchen Dozenten höre ich es auch, ja, warum soll ich denn das jetzt alles machen, so ein Riesenaufwand für eine einzelne Person? Aber wenn ich Sachen verständlicher mache, wenn ich Aufgabenstellungen genauer beschreibe und solche Sachen halt, ne, oder mehr Struktur einem Kurs gebe, dann mache ich den halt eben nicht nur barrierefreier für bestimmte Menschen, sondern alle finden sich darin einfacher zurecht. Also wenn ich auf Barrierefreiheit achte, mache ich die User Experience für ganz viele Menschen besser.
Ich denke, du sagst hier etwas ganz Wichtiges, weil wir in der Schule müssen, also wir machen auch Podcasts, so zur Unterstützung vom E-Learning etc. Und da muss alles transkribiert werden. Und das ist ein Riesenaufwand, klar, weil alles nachbearbeitet werden muss und so weiter. Da gehen bei jedem Podcast Stunden zusätzlich drauf. Aber ich habe das festgestellt, wenn ich selbst einen Kurs nehme oder einen Lehrgang besuche etc., wie praktisch das ist, dass ich eben gewisse Bausteine aus dem Transkript rauskopieren kann und für mich nachher in meiner Wissensdatenbank so quasi als Vermerk drin habe, das hat auch der gesagt und dies und jenes und so weiter. Was bei einem reinen Audio muss ich jedes Mal die Transkription einer wichtigen Stelle im Prinzip ja selbst machen. Und darum ist das eine ganz, ganz wichtige Geschichte, gerade bei Wissenspodcasts.
Ja, genau. Und das ist eben auch der Grund, gerade Wissenspodcasts sind der Grund, warum man auch davon ausgehen kann, dass tatsächlich Gehörlose oder Schwerhörige an dieser Information interessiert sind, weil es diese Art von Wissensvermittlung oder genau dieses Thema vielleicht auch gar nicht an einer anderen Stelle gibt. Das kommt dazu. Und wie gesagt, ein ganz anderer positiver Effekt ist, Text ist für Suchmaschinen durchsuchbar und das ist Audio einfach nicht. Und das heißt, die Reichweite wird zusätzlich auch noch erhöht. Neben dem positiven Effekt, dass ich die digitale Teilhabe fördere. Möchte sonst noch was jemand irgendwie was an der Stelle dazu sagen? Also hat noch irgendjemand anderes von euch zum Beispiel Erfahrungen oder?
Also vielleicht zum Workflow. Ich weiß nicht, wie sieht denn bei euch der Workflow aus, wenn ihr diese Dateien einbindet oder generiert? Ich bastel damit, ich benutze es gar nicht so viel. Ich will eigentlich nur mehr wissen, wie gut es ist und wie es funktioniert. Ich habe jetzt über Audacity habe ich es probiert, das funktioniert wunderbar. Da legt das auf den FTP-Server, da bindet sofort ein, habe mein in diesem Ultraschall-Pritlaff-Universum komme ich da wunderbar mit zurecht. Aber wie machen das andere? Wie sieht der Workflow da aus? Wenn da so ein Transkript generiert. Prodigy habe ich vorhin gehört, ne? Das ist da einfach mit abfällt quasi, ne?
Genau, und dann kann man da halt einzeln durchgehen. Also ich kann halt einen Haken setzen für Auto-Transkript. Muss ich nicht machen, kann ich auch komplett selber machen, wenn ich möchte. aber ich finde es halt so einfacher vom Workflow her. Also ich nehme den Podcast auf und ziehe mir die Datei in Adobe rein. Und ja, ich weiß, ich könnte da auch den Transkript machen, aber für mich finde ich das an der Stelle halt einfacher, die fertige Audiodatei, denn nach dem Schnitt, wenn ich sichergestellt habe, ne, dass alle Gesprächspartner, wenn ich das online mache, schwankt es halt einfach mal stark unterschiedlich, wie laut diejenigen sind. Dann bringe ich die alle halbwegs auf eine Lautstärke und speichere die Datei dann ab und lade es in Podigy hoch, setze den Haken auf Autotranskript und wenn es dann soweit ist, gehe ich da halt, wenn es zeitlich passt, eben nochmal durch und gucke, wie gut denn das Transkript ist und nehme dann noch Verbesserungen vor. So mache ich das vom Workflow her.
Ja, bei mir läuft das wahrscheinlich auch nicht viel anders als wie bei euch, einfach mit dem Unterschied, dass ich das Ganze, also ich versuche möglichst saubere Tracks hinzubekommen und getrennte Tracks, weil dann kannst du beim VST nachher auch noch unterscheiden, wer hat was gesagt, also wer spricht gerade. Und nachher lasse ich das eben über Auphonic runter, was dann auch im Endeffekt so eine auf der Webpage editierbare VST-Datei gibt. Oder ich bearbeite das eben auch in irgendeinem Texteditor, weil ich es übersetzen muss oder korrigieren muss und so weiter und so fort. Und lade dann das auch, weil ich aus dem Podlove-Universum komme, dann entsprechend ja, ins Podlove.
Und du benutzt als Engine die, na, wie heißt er? Vor Podlove. Also gibt es hier nur 4 Stück, gibt es da, ne? Die mit W, wie heißt sie?
Ja, die mit Punkt AI am Schluss.
Ja, alle AI am Schluss.
Die gratis. Malia. Die du vorher gepostet
hast
im Chat. Ja. Weil das ist die einzige, die kostenlos ist. Und okay. Nach einem gewissen Training ist sie nach meinen Erfahrungen bisher auch die beste.
Okay. Gut, sehr gut. Gut zu wissen, werde ich das auch mal ausprobieren, weil ich hatte die noch gar nicht auf dem Schirm. Also die habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Alles Mögliche ausprobiert, aber die nicht. Mit AI ist das, ne? Weil ich hatte gepostet, das ist die...
Ja, genau.
Die haben alle AI am Schluss, deswegen können wir die alle verwechseln.
Mit W, also ich müsste jetzt zuerst Auphonic aufmachen.
Ja, so, mit AI
heißt es. W-irgendwas.ai.
Ja, ich poste das nochmal.
Ja, was mich auch noch interessieren würde, ich glaube, Doris war das, die vorhin das mit den Kapitelmarken auch oder Sprungmarken auch erwähnt hatte. Da würde mich mal interessieren, eure Ansicht, ab welcher Länge von Podcast sich das lohnt, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch so Längen gibt, wo sich das nicht wirklich lohnt, solche Marken zu setzen. Oder denkt ihr, das lohnt sich in jedem Fall? Und wenn ja, in welchen Zeitabschnitten setze ich diese Marken?
Also ja, Zeitabschnitte finde ich nicht unbedingt der Punkt, sondern es muss irgendwo zum Kapitel passen oder zum Thema passen. Mhm. Und dann finde ich es als Konsument enorm praktisch, weil ich bin sehr viel beim Sport, höre dort Podcasts und so weiter. Hab natürlich nichts zu schreiben, wenn irgendetwas wichtig ist oder sonst irgendwas, aber ich weiß noch, das ging irgendwo grob um das Thema, kann wieder, wenn ich zu Hause bin, zurück zu diesem Thema und das nochmal durchhören. Also sind Kapitelmarken enorm wichtig, egal wie lang das der Podcast ist. Nur das Problem ist, ich produziere auch ein paar Laber-Podcasts, wo halt von Thema zu Thema gesprungen wird. Dort habe ich es einfach schlichtweg aufgegeben, Kapitelmarken zu setzen, weil das geht einfach nicht.
Das ist fantastisch, was du das gerade sagst, weil das ist genau das, wie ich es auch empfinde. Also Kapitelmarken sind total praktisch, vor allen Dingen, wenn ich sie dann noch mit Shownotes verknüpfe. Wenn ich dann sage, ich weiß, das war das Kapitel, da haben sie darüber geredet, dann kann ich in dieses Kapitel springen, finde die Shownote dazu, die ganzen verlinkten Sachen, super. Laber-Podcast, ich habe es jetzt mal probiert, es wird nicht übersichtlicher, wenn man da Kapitelmarken macht, weil man springt zwischen so vielen Themen hin und her, es ist fast aussichtslos, ne?
Ja, ich weiß, was ihr meint. Ich habe einen Online-Salon, das ist jetzt kein Video-Podcast. Das ist schon auch ein Gespräch über eine Stunde hinweg. Und es ist auch Arbeit, hinten raus für YouTube dann die Kapitelmarken zu machen. Aber ich mache sie. Und die sind manchmal eben kurz und manchmal auch länger. Und manchmal springt es auch, so wie du das eben gerade sagst. Aber genau das ist aber auch das Wichtige, weil eine Stunde, wenn du jetzt eine Stunde dieses Video hast, ne, und du weißt, ich habe da mal irgendwas gehört, wo sie erzählt hat von hast du nicht gesehen. Du hast ja keinen Bock, dann den ganzen Stunde nochmal wieder anzuhören. Und deswegen finde ich das gut, weil mich dann Leute gefragt haben, du, die hat das doch da erzählt, wo war das denn? Ey, seitdem mache ich das immer hinten raus, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag und mache mir die Liebe und schreibe wirklich alle Themen oder Fragen oder was wir so hatten. Ne, das schreibe ich dann da rein mit den Sprungmarken und seitdem kriege ich auch keine Rückfragen mehr. So nach dem Motto, wo war das nochmal im Mittelteil? Also daher, ne, es hat nichts mit zeitlich zu tun. Das kann manchmal auch relativ zügig wieder sein. Es ist halt wirklich so ein inhaltliches Reinfinden. Oder auch, wir hatten das an einer anderen Stelle, wenn es darum geht, dass manchmal die Referentinnen immer so ewigst vorgestellt werden. Hey, ich freue mich dann, wenn ich die Leute schon kenne, wenn es eine Sprungmarke gibt, wenn die Vorstellung vorbei ist und wir ins Inhaltliche kommen.
Ja, das hassen alle werbetreibenden Podcasts, dass ich mit Kapitelmarken die Werbung überspringen kann. Komischerweise ist Kapitelmarken im sehr großen amerikanischen Podcast-Markt fast unbekannt. Das ist ganz komisch. Also ich verstehe das nicht, warum das, ja.
Das ist echt ganz okay.
Und es ist und auch
Video
viele
ist total oft anzutreffen.
Ja. Video auf jeden Fall, ja. Video ist, ja, hat sich das etabliert. Ja. Ja. Es ist Standard fast mittlerweile, ne? Aber bei Audio nicht. Das wundert
ja,
mich.
Nicht, ja. Ja. Da ja. fällt mir übrigens an der Stelle noch ein Vorteil von Transkripten auf. Wenn ich ein Transkript darunter habe und keine Kapitelmarken und nach einem bestimmten Thema suche, weil ich weiß, na, an irgendeiner, wo war denn jetzt dieses Thema, kann ich halt versuchen, mit einzelnen Wörtern die Stelle zu finden.
Ja, diese Durchsuchbarkeit ist auch ein Argument. Ich glaube, das wäre auch für Leute, die Produkte, also praktisch im kommerziellen Umfeld sind eigentlich ein Argument, ne? Dass man ihr Produkt dann halt findet, wenn man nach bestimmten Sachen sucht über Google, ne? Weil es halt vertextet ist, ne?
Genau, richtig.
Ja, was ich auch extrem praktisch finde, ist, wenn die Kapitel nachher eben auch mit Show Notes zusammenpassen und wenn zum Beispiel irgendwo ein Link oder irgend so etwas benannt wird, dann weiß ich, wo ich das Ding suchen muss, oder? Weil das schlimmste Beispiel ist ja Tim Pritloff, oder? Da gibt es eine Liste mit 200 Links drin, über seinen 6-Stunden-Podcast, wo ich fast eine Stunde brauche zum Suchen, das ist einfach, wenn ich google. Und das ist für mich keine Linkliste, das sind keine Shownotes, das ist Müll.
Ja, aber eigentlich müsste doch der Podlove-Player das ganz gut hinkriegen, dass man die Kapitel auch in den Shownotes irgendwie wieder findet. Das liegt aber eigentlich wahrscheinlich eher daran, wie ich die Shownotes schreibe dann. Das ist, wenn ich
dann
genau. Ja, also das ist
kein technisches Problem, das ist
wobei, um da mal eine Lanze zu brechen, wenn ich mir überlege, wie viel Recherche da immer gemacht wird für diese Podcasts, ich finde echt immer in Ehrfurcht erstarbend. Also das ist schon.
Ja, die Podcasts sind ja spitze, ja. Da würde ich trotz schlechten Shownotes noch. Aber sie machen ja das so, dass sie in Slack das Ganze sammeln und dann gibt es eben diese lange Liste automatisch. Man müsste einfach dann noch rein und die Kapitelmarken, also
die
Liste unterbrechen mit Überschriften. Oder?
Ja,
und dann wäre es perfekt.
Ja. Müssen wir die mal schütteln, den Linus und den Tim und diese alle heißen und den Holger und
habe ich schon gemacht. Brauchen zu groß.
Was ich, also jetzt eine Anekdote, ich habe mal an so einer Umfrage mitgemacht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk war, das will ja jetzt keinen Sender nennen, näher darauf eingehen. Die haben 10 Podcasts immer noch wie Radiosendungen, die man runterladen kann. Also dort ist Kapitelmarken, Shownotes wirklich überhaupt kein Thema und lassen auch gar nicht mit sich reden. Das ist es geht dort nicht ich sag das jetzt mal salopp in die Schädel rein, dass das hilfreich ist. Vor allen Dingen wo du das gerade sagtest, Rico, mit den ganzen Recherchen, die gemacht werden und den Links. Die professionellen Radiomoderationen, was da für eine Recherche dahinter steckt, und die nennen ja auch immer ihre Quellen, aber dann verlinken sie nicht. Das finde ich so schade, dass die dann praktisch verloren sind. dass man nicht mehr nachlesen kann, wo ist das Interview mit dem gewesen, was haben sie dort gemacht, will der Rundfunk nicht wirklich ran an Kabinen. Ja, und an Transkript sowieso nicht, ja. Also das
ja, aber das liegt doch sehr viel einfach auch an Spotify. Also man, es wird so viel jetzt über Spotify gehört, und dieser Player ist eine derartige Katastrophe für Podcasts, sonst ist es gut, dass die Leute einfach finden, ja, aber auf Spotify nützt ja sowieso nichts, wird ja eh nichts angezeigt, also lasse ich es doch gleich. Nur hat das für mich nichts mit Podcasting zu tun, weil ein Podcast ist wesentlich mehr als einfach eine Audiospur irgendwo.
Das ist aber auch eine Gefahr, die ich auch sehe. Also für Spotify ist Podcast Beifang, ja, und mit dem Beifang zerstören sie die ganze, wenn man nicht aufpasst, die ganze Podcast-Szene, also mit Kapitelmarken und allen Sachen, die dort entstanden sind. Ne? Das ist eine Gefahr, finde ich. Aber gut, muss man halt irgendwie drauf reagieren. Dann kann sie ja nicht gegen wehren, ne, wenn die das so machen. Da sind wir schon fast beim Resümee, ne?
Ja. Also ich fand es auf jeden Fall jetzt auch richtig spannend, nochmal mit den Aspekten und so, und bin froh, dass ich mich spontan doch noch dazu entschlossen habe, obwohl ich es nicht so groß vorbereiten konnte, weil ich wieder was Neues gelernt habe. Und also, ne, was der Rico auch am Anfang sagte mit den Legasthenikern und so, das hätte ich nicht gedacht. Ne? Ich habe damals beim Clubhouse-Hype auch mal jemanden drin gehabt, der meinte, Audio ist ja so super fantastisch, weil da wird er endlich mal als Experte wahrgenommen, im Gegensatz dazu, wenn er halt irgendwo einen Blog schreiben würde oder auf irgendwelchen in irgendwelchen Netzwerken Beiträge verfasst oder so, da wird man überhaupt nicht als Experte wahrgenommen, wenn man Rechtschreibfehler macht. Deswegen fand der Audio toll, aber jetzt den anderen Aspekt halt, dass es trotzdem helfen kann, wenn man mitliest, fand ich gerade auch sehr wichtig. Genau. Und weiß nicht, vielleicht kann ja jeder von denjenigen, der hier ist, nochmal so ein kurzes Resümee, entweder verbal oder im Chat geben, ob ihr irgendwas mitnehmen konntet, was ihr vielleicht vorher noch nicht wusstet oder euch noch nicht bewusst gemacht hattet. Dann würde ich mich noch freuen, so als Resümee.
Wenn sich keiner meldet, fange ich mal an. Also ich fand es sehr interessant, die verschiedenen Aspekte zu hören. Habe auch einiges mitgenommen, was ich noch nicht kannte. Ich werde weiter versuchen, Transkripte herzustellen, zur Verfügung zu stellen, wann ich kann, wo es möglich ist. Und da ist noch ein bisschen Wegstrecke, glaube ich, bis das ein ganz runder Workflow ist. Aber ich mag das Thema.
Ja, das freut mich. Möchte noch jemand? 3-4 Minuten haben wir noch.
Ja, also mir hat das auch sehr viel gebracht, fand das sehr spannend, vor allem, dass ich herausgefunden habe, dass der Ärger über die VTT und VST-Dateien allen gleich geht und dass ich da nicht auf dem falschen Spur bin. Gleichzeitig auch das mit den Kapitelmarken, also vermehrt Kapitelmarken einzusetzen und eben überhaupt das Ganze für mich bei meinem Podcast wesentlich noch mehr voranzutreiben. Hat mich sehr motiviert. Danke.
Ich danke euch auch. Dann würde ich sagen, können wir es an der Stelle jetzt auch eigentlich beenden und dann sehen wir uns hoffentlich alle gleich in der Abschlussveranstaltung.
Ja, super. Hat Spaß gemacht.
Danke. Ja.
Deine spontane Session.
Gerne. Bis dann.
Danke. Tschüss. Tschüss.